Fliegergeschichten, Folge 22, Cape Town. Heute begleitet ihr mich mal wieder ins Layover, diesmal nach Südafrika, nach Kapstadt. Es ist dort, ohne zu übertreiben, unbeschreiblich schön. Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, also gibt es parallel zur Veröffentlichung dieser Folge jetzt auch Fotos auf meinem Instagram-Kanal. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und damit willkommen an Bord unseres Airbus A340 nach Kapstadt im Dezember 2023. In Frankfurt starten wir bei 8 Grad und Regen. In Kapstadt erwarten uns vorweihnachtliche 25 Grad und strahlend blauer Himmel. Der Anflug nach Kapstadt führt über den Tafelberg und Signal Hill. Man kann sogar einzelne Menschen auf der Bergspitze des Lion's Head, des Löwenkopfes, ausmachen. Dann über die Waterfront, an der das Crew-Hotel liegt, auf den Endanflug. Landung vormittags. Dann geht es nach dem Aussteigen per Bus ins Crew-Hotel. Es ist nicht einfach, so spontan zur Hochsaison Touren zu buchen, aber wir wollen es versuchen. Kapstadt ist bei den Crews als Ziel heiß begehrt. Warum? Vor Ort sind die Preise sehr günstig, Essen, Trinken und Service sind dennoch hervorragend. Die Landschaft, Flora und Fauna atemberaubend. Wenn bei uns Winter ist, ist hier Sommer und Hochsaison. Es gibt tolle Strände zum Surfen. Große Teile der Bevölkerung sprechen sehr gutes Englisch. Nachdem sich alle von dem Nachtflug erholt haben, ist der Plan zunächst eine Verabredung zum Essen und später eine Katamaranfahrt vor die Stadt zum Sonnenuntergang. Auch wenn man diese online buchen könnte, gibt es direkt vor Ort meist bessere Preise, insbesondere für Gruppen. So können wir knapp 20% sparen. Die 200 Euro Gegenwert in südafrikanischen Rand werden bei der Buchung nicht quittiert, aber immerhin dürfen wir in eine Liste eintragen, dass wir dabei sein wollen. Ein wenig Vertrauen ist hier nötig. Nach dem Abendessen gehen wir etwa 45 Minuten vor Sonnenuntergang an Bord. Mit uns fahren ein lokaler Junggesellenabschied, der Skipper, drei Matrosen und ein ordentliches Getränke-Catering sowie ein paar weitere Gäste. Der Sekt ist inklusive. Die ersten Gäste nehmen Instagram-Posen am Bug ein und beäugen die Ergebnisse kritisch. Aus den Bordlautsprechern kommt Musik. Unterhaltungen sind dennoch problemlos möglich. Außer uns fahren noch vielleicht ein Dutzend weitere Boote zu ähnlichen Touren aus dem Hafen und positionieren sich, um den Sonnenuntergang hinter der herrlichen Kulisse der Stadt zu genießen. Wir haben Glück. Es herrscht außerordentlich gutes Wetter. Keine Wolke am Himmel. Nur auf der Ostseite des Tafelberges fallen malerisch ein paar Wolken direkt vom Hochplateau in eine der Schluchten. Ein faszinierendes Wetterphänomen, genauso wie das berühmte, häufig vorkommende Tischtuch aus Wolken. Und es sieht live einfach alles sehr viel atemberaubender aus, als Fotos darstellen können. Auf der Rückfahrt wird es kalt. Zum Glück haben die meisten Gäste Pullover dabei, für den Rest gibt es Decken. Wir verabschieden uns, am zweiten Tag ist ein gemeinsames Abendessen geplant, vorher geht es getrennte Wege. Und hier kommt die eingangs erwähnte Vielfältigkeit von Kapstadt und Umgebung ins Spiel. Ein Teil macht eine geführte Tour in Richtung des Kaps. Dort gibt es tolle Landschaften, geschützte Pinguinkolonien, kleine idyllische Städte. Der Chapman's Peak Drive, der der Westküste in Richtung Kap folgt, ist eine der weltweit malerischsten Küstenstraßen. Der Nationalpark Cape Point bietet Vogelbeobachtern eine große Vielfalt. Das Kap selbst und die verschiedenen Leuchttürme bieten eine tolle Atmosphäre. Wie gesagt, ein Teil macht sich hier geführt auf den Weg, ein anderer Teil fährt selbst und erkundet auch die fast menschenleeren Strände. Unfreiwillig bleibt dieser Teil bis nach Sonnenuntergang, denn der Motor des Mietwagens ist heiß gelaufen. Und so genießen sie während des Abkühlens und während wir beim Abendessen sitzen, dort den Sonnenuntergang. Wieder zwei andere sind sofort nach der Ankunft raus zu einem der Weingüter mit Übernachtungsmöglichkeit. Hier gibt es auch Spa-Angebote und generell die Chance, es sich mal so richtig entspannt gut gehen zu lassen. Ich habe mich mit zwei Kolleginnen und dem Fremdenführer unseres Vertrauens ebenfalls in Richtung Weingüter aufgemacht. Die Gegend um Kapstadt ist eins der besten Weinanbaugebiete der Welt. Klima und Boden sind hervorragend geeignet. Während in Europa sich ganze Gebiete auf bestimmte Rebsorten spezialisiert haben, hat hier fast jedes größere Weingut mehrere Rebsorten nebeneinander wachsen, je nachdem, wo es den Winzern ideal erscheint. Sie mischen munter ihre Cuvées und haben insgesamt eine erfrischende Art. Die meisten Sommeliers und Kellner sind sehr jung und sehr gut ausgebildet. Sie haben aber nichts von der teils sehr angestaubten Herangehensweise einiger europäischer Weinexperten, sondern plaudern locker aus dem Nähkästchen, führen durch die Weinkeller und über die Grundstücke und sprechen persönliche Empfehlungen aus. Ja, das ist ein toller Wein, der uns Wettbewerbe gewinnt. Aber willst du den wirklich abends beim Essen haben oder doch lieber diesen hier etwas unkomplizierter und alltagstauglicher? So in diesem Stil. Der Weinbau ist dabei nicht immer profitabel. Viele Weingüter sind eher das Aushängeschild schwerreicher Personen oder Familien, mal als Prestige- oder Statussymbol, mal auch einfach als Hobby. So findet man hier zum Beispiel das Weingut von Ernie Els, der seine Millionen mit dem Golfen verdient hat. Wir starten heute bei Waterford mit einem Wein- und Schokoladen-Pairing. Das ist vielleicht nicht so üblich wie Wein und Käse, aber die Geschichte dahinter geht ungefähr so. Vor ein paar Jahren trafen sich im Flugzeug zufällig die südafrikanische Weinlegende Kevin Arnold und der belgische Schokolatier Richard von Jussot. Sie redeten über Wein, sie redeten über Schokolade und nach kurzer Zeit merkten sie, wie ähnlich ihre Berufe sind und wie viel ihre kreativen Prozesse gemeinsam haben. Und so sagte Arnold am Ende: Pass auf, Richard, du machst mir jetzt eine passende Schokolade zu ein paar unserer besten Weine. Gesagt, getan. Es ist kurz vor 11, als wir das Weingut Waterford erreichen. Am ehesten erinnert das Ganze an eine toskanische Villa, nur wesentlich gepflegter und größer angelegt. Die nicht asphaltierte Zufahrtsstraße führt an einem großen Teich mit Wasserspielen und Schwänen vorbei. Die Idylle wird komplettiert von einer jungen Mutter samt Kind, gepflegter Rasen, Schilf, dann eine hohe Baumreihe. Trockensteinmauern in Gelbtönen, weit hinten sieht man das Eingangsportal aus demselben Material. Davor geht es zwischen akkurat beschnittenen Clementinenbäumen hindurch, im Hintergrund ständig die grüne Berglandschaft. Vor dem Portal 6 Stufen, wenn man hindurchschaut, sieht man den Innenhof mit der Fontäne, die das Markenzeichen des Weinguts bildet. Im geschützten Innenhof herrscht eine Art Mischung aus einerseits rustikaler Wohnzimmeratmosphäre mit Hängelampen, Sofas und unbehandelten Holzmöbeln und Deckenbalken und andererseits Picknickstimmung mit den Ahornbäumen, dem strahlend blauen Himmel, dem runden Steinmäuerchen, dem Rasen und dem Springbrunnen in der Mitte. Das kleine Brettchen, auf dem die drei Schokoladentäfelchen zu den drei Weinen gereicht werden, ist ebenfalls extra für diesen Zweck designt und aus leichter südafrikanischer Eiche. Wir probieren einen Cabernet Sauvignon, einen Shiraz und einen leichten Dessertwein. In der Schokolade spielen Meersalz und Gewürze eine Rolle, teils komplementär, teils entgegengesetzt zu den Stärken der Weine. Der Shiraz ist die Lieblingstraube des erwähnten Winzers Kevin Arnold. Er behauptet, keine andere Traube nehme so sehr das Terroir in den Weingeschmack auf, also die Mischung aus Klima und Boden. Ich habe wenig Ahnung von Wein und meine Geschmacksnerven habe ich mit Knorrtüten im Studium versaut. Aber schmecken tut's. Und die Atmosphäre lädt herrlich zum Entspannen ein. Nach dem Tasting und der Kellerführung geht es weiter zum Glenelly Estate. Auch hier, exzellente Weine, aber das Ambiente könnte kaum unterschiedlicher sein. Das moderne Gebäude ist ein in den Berg getriebener Betonklotz, der es trotzdem schafft, in der Landschaft nicht störend zu wirken, den Gärtnern und Fassadenbauern sei Dank. Wir sitzen oben auf der Terrasse. Wieder ein Wahnsinnsausblick über die Berge. In der Ferne sieht man die Spitze des Afrikaanse Talmonument. Ein Denkmal zur Einführung von Afrikaans als Amtssprache, ein lokaler Dialekt des Niederländischen. Rechts unter uns ist ein heimlich anmutender kleiner Garten mit einer roten Bank. Ich höre hier jetzt mal auf, das hier ist immer noch ein Fliegergeschichten-Podcast, aber ihr merkt es selbst. Bei Südafrika komme ich schnell ins Schwärmen. Wir genossen noch ein paar Weinproben. Beim hervorragenden Mittagessen fiel uns erst, als sich das Restaurant leerte, die doch sehr laute Weihnachtsmusik auf. Irgendwie fühlt sich das für uns Europäer bei 25 Grad und blauem Himmel doch sehr seltsam an. Abends und zurück in Kapstadt wird ein Steakhouse besucht. Bei den Beilagen sind die lokalen Chefs ein wenig kreativer als Pommes oder Bratkartoffeln. Hier gibt es Spinat, Brokkoli, Kürbis oder eine frittierte Zwiebel. Das Kudu Steak aus dem lokalen Wildbestand lässt keine Wünsche offen. Auch hier gibt es guten Wein und zum Abschluss einen Dom Pedro, eine Art Digestivmilchshake. Danach wieder ab ins Hotel, am nächsten Tag winkt schon der Abflug. Vorher schlendere ich noch ein wenig durch die Stadt. Ich komme am jahrhundertealten und durch mehrere Blitze gespaltenen Birnbaum in den Company Gardens, der Saffron Pear, vorbei. Ich sehe die Statue Nelson Mandelas am Rathaus winken. Ich stehe an der Gedenktafel für den Sklavenbaum, an dem, naja, früher Sklaven gehandelt wurden. Ich komme an Desmond Tutus alter Kirche vorbei, an den bunten Häusern des Bokap-Viertels. Und die ganze Zeit sehe ich im Hintergrund den Tafelberg und den Lion's Head, die ich dieses Mal leider nicht besteigen konnte. Später, beim Abflug, winke ich den beiden dann noch einmal zu. Nächstes Mal wieder. Bis dahin. Happy Landing.